spannend. Das ist jedes Mal so. Die meisten Leute können sich mit flüssigem Wasser identifizieren. Ergibt vielleicht Sinn. Damit haben wir am meisten zu tun. Genau. Jetzt aber zu den relevanteren Fragen. Nämlich, ich erzähle euch gleich die ganzen Basics von der Braunkohle, Restsäbefüllung. Ich hatte auch angegeben, dass es kein Vorwissen braucht für den Workshop, aber ich will trotzdem wissen, ob ihr welches habt. Das klingt so, als wäre es gut, wenn ich euch nochmal ausführlich erzähle, worum es geht. Und ihr dürft, ihr müsst nicht, wenn ihr möchtet, ein, zwei Worte dazu schreiben, was ihr gerne wollt von diesem Workshop. Wenn euch das überfordert, dann macht es einfach nicht. Aber drückt auf den Daumen hoch, damit ich weiß, dass ihr das auf eurem Handy gesehen habt. Überblick zum Thema gerne technisch. Ich hoffe, ich kann das erfüllen. Genau, also ansonsten lese ich hier ganz viel, was ich mir auch so erhoffe. Ich gebe gleich einen inhaltlichen Input. Der ist absichtlich nicht so super lang. Die Sachen daraus sind auch nochmal hier zusammengefasst. Das könnt ihr dann danach immer referenzieren. Weil hier soll es ja hauptsächlich dann um das Thema Gerechtigkeit gehen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe auch keine eindeutige Antwort darauf, sondern ich bin ganz gespannt, was wir für verschiedene Gedanken dazu hier zusammentragen können, was irgendwie dieses Thema Braunkohle, Restseen mit Gerechtigkeit eigentlich wirklich zu tun haben soll. Mehr erfahren zum Stand der Dinge und zur Lösung sollte auf jeden Fall auch erfüllt werden. Und Erfahrungen auch, wir wollen auf jeden Fall auch miteinander sprechen. Genau. Einmal die Grundlage zum Thema Braunkohle, Restseen. Danke. Falls jemand von euch vor 2 Jahren schon mal bei Trends hier in der Gegend war und meine Online-Note gesehen hat, dann kommt euch das jetzt vielleicht bekannt vor. Ich habe gleich ein paar bildliche Darstellungen davon, was wir eigentlich hier, wovon wir eigentlich sprechen. Genau, also kurz zu mir noch. Das ist mein Gesicht in ganz groß. Ich bin Lina Graf, ich wohne aktuell in Freiburg und ab Herbst in Mannheim. Bin im Freiburger Verein Regio Wasser e.V. ehrenamtliche Geschäftsführerin und mache ansonsten auch selbstständig und ehrenamtlich ganz viel, was mit Wasser zu tun hat. Bisher hauptsächlich Wasserverbrauch und Wasserfußabdruck, Braunkohle und Talsperren, aber auch noch verschiedenste andere Sachen, die so anstehen oder die so interessant sind für Leute. Ich durfte zum Beispiel letztes Jahr auch in Kasachstan einen Workshop geben zum Thema Schwammstadt und was es da so für Projekte gibt in Mitteleuropa. Aber jetzt reden wir über Braunkohle. Ich habe dazu auch mal was geschrieben. Das ist hier zu lesen und das ist auch auf unserer Webseite zu finden. Ich glaube, wenn ihr nach Lina Graf Braunkohle googelt, dann findet ihr das PDF von dem Artikel. Wenn ihr es nachher sofort durchlesen wollt, könnt ihr auch hier nachlesen. Wir reden über Braunkohletagebaue im Rheinischen Revier, also hier in der Gegend. Hambach kennen vielleicht viele Leute wegen dem Hambacher Forst. Dann gibt es noch Garzweiler, also Garzweiler 2, den Tagebau. Ich rede jetzt hauptsächlich über den Tagebau Hambach, weil der der krassere ist. Die Floch hat nämlich eine Fläche von 3550 Hektar. Ich habe nicht ausgerechnet, wie viele Fußballfelder das sind. Und ist 360 Meter tief. Ist das tiefste Loch Mitteleuropas, vielleicht Europas, das kann ich euch nicht sicher sagen. Ist auf jeden Fall sehr tief. Wer hat denn das Ganze schon mal in echt gesehen? Cool. Ich stand da mal daneben, habe da drauf geschaut und mich gefragt, ich habe mich nicht was Konkretes gefragt, ich habe einfach nur festgestellt, dass mein Kopf das gar nicht verarbeiten konnte, was ich eigentlich gerade sehe. Alle, die es noch nicht in echt gesehen haben, so ungefähr sieht es da aus. Jetzt vielleicht weniger Bagger. Und wenn man da oben steht und da runter schaut, dann kann man überhaupt nicht richtig begreifen, dass das, was vor allem ist, eigentlich ein paar hundert Meter in der Tiefe liegt. Ich glaube, dafür sind unsere Köpfe nicht gemacht. So, und das Ding ist, damit wir überhaupt so ein tiefes Loch buddeln können, in Deutschland haben wir normalerweise in so einer Tiefe überall Wasser, also Grundwasser, muss man das Grundwasser abpumpen. Das ist hier mal vereinfacht dargestellt. Wenn man das Grundwasser abpumpt, also es gibt ganz viele Abpumpbrunnen drumherum, das nennt man Sumpfung. Dieses Sumpfungswasser wird zum Beispiel genutzt, um ein Feuchtgebiet am Leben zu erhalten, was sonst austrocknen würde. Und für verschiedene Bäche, da kam vor allem auch das Beispiel von dem einen Bach, der durch Sumpfungswasser am Leben erhalten wurde bisher und der jetzt eigentlich hätte austrocknen sollen, bis sich Leute dagegen gewehrt haben. Und wenn wir jetzt aufhören, Braunkohle abzubauen, dann bräuchten wir auch diese Pumpen nicht mehr. Und das ist ganz gut, weil dann kann sich das Grundwasser mit der Zeit irgendwann erholen. Also der Grundwasserspiegel wieder auf sein ursprüngliches Niveau ansteigen. Man merkt die Auswirkungen von dem abgepumpten Grundwasser bisher bis in die Niederlande. Also selbst da ist es messbar, dass hier das Grundwasser abgepumpt wird. Genau, das heißt, wir könnten einfach mal sagen, wenn wir jetzt aufhören, Braunkohle abzubauen, dann können wir einfach nichts machen. Können wir die Löcher so lassen, wie sie sind, die Bagger abstellen, vielleicht noch die Schienen rückbauen und was noch alles da drin ist. Und ansonsten nichts tun, dann würde das Grundwasser mit der Zeit von den Seiten wieder zuströmen. Das bringt ein paar Probleme mit sich. Deswegen gibt es dann dieses Thema Restseen, aber ich erkläre euch gerade, warum es dieses Thema überhaupt gibt. Und zwar, wenn wir uns jetzt vorstellen, so ungefähr sieht dieses Loch aus. Daneben wohnt jemand. Jetzt regnet es, potenziell sehr viel. Der Boden im Loch ist relativ wasserhaltig. Bei Regen kann sich dieses Bodenmaterial verflüssigen und es kann Erdrutsche geben, die relativ weitreichende Auswirkungen haben. Da gab es in der Lausitz immer wieder Probleme, weil man eigentlich die Böschungen stabilisiert hatte, dachte man, und dann gab es trotzdem verschiedene Erdrutsche, wo teilweise Personen verletzt wurden, gestorben sind und teilweise Menschen einfach nicht mehr in ihre Häuser zurück können. Weil in so ein Haus darf man nicht mehr reingehen. Genau, das ist also nicht wirklich eine Option, außer wir kollektiv als Menschheit entscheiden, ein Betretungsverbot innerhalb von, ich sag mal, 2 Kilometern im Umkreis vom Tagebau Hambach zu machen, damit nicht zufällig mal jemand bei einem Erdrutsch verletzt wird. Das heißt, ein Argument dafür, dass man irgendwas machen muss. Zweites Argument dafür, wenn das Grundwasser ansteigt, natürlicherweise, dann würde das, ich sag mal, von den Seiten einströmen, so wie abgebildet, und würde dabei verschiedene Stoffe aus dem Boden auswaschen und dadurch die Böschungen auch destabilisieren. Zusätzlich würde der Druck von Boden Richtung Luft gehen. Und weil da nicht so viel Widerstand ist, da ist ja nicht noch mehr Boden oder sowas, das dahinter hält, sondern einfach Luft, dann würde das Wasser quasi das Bodenmaterial unten rausschieben und dann würde es potenziell auch wieder instabile Böschungen geben. Also, wir haben schon mal gelernt, der Druck des Wassers von einem Restsee stabilisiert die Wände von dem Loch. Solange die Wände vorher gescheit vorbereitet wurden und einen gewissen Winkel haben. Genau. Es gibt noch einen weiteren Faktor, der mit reinspielt. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der Stoff Pyrit. Der ist hier in den Böden drin. Und wenn da Luft drankommt, dann oxidiert das zu einer Säure, Schwefelsäure, glaube ich. Und dieser Prozess läuft so lange ab, wie Luft im Boden ist. Wir haben eben auf diesem Bild hier gesehen, der Boden ist ja nicht leer, sondern überall dort in den Bodenporen, wo vorher Wasser drin war, ist jetzt halt Luft drin. Das heißt, solange wir da nicht wieder Wasser reinmachen, kann dieser Versauerungsprozess weiter ablaufen. Was ein Problem ist. Zusätzlich haben wir hier diese alten Mülldeponien noch im Boden verbuddelt. Die, wie sie da rum, sind ein Problem bei der Befüllung, weil daraus diese, vielleicht habt ihr vorhin meinen Redebeitrag im Plenum gehört, dass ganz viel Dreck aus den Löchern in verschiedene Trinkwasserbrunnen geschwemmt werden soll. Also nicht geschwemmt werden soll, aber geschwemmt wird. Und Trinkwasserbrunnen geschlossen werden müssen. Das liegt vor allem an diesen Versauerungen und an diesen Mülldeponien und den ganzen Stoffen, die man nicht im Trinkwasser haben will. Also ich glaube, es sind ungefähr 4 Trinkbrunnen in der Umgebung, die geschlossen werden müssen auf unbestimmte Zeit, so lange, bis in den Messungen keine schädlichen Grenzwerte mehr überschritten werden. Genau. Dann könnten wir ja sagen, okay, wir brauchen diese Stabilisierung der Böschungen, können wir ja auch Material reinfüllen. Wenn man das RWE sagt, dann sagen die, das wäre ja viel zu viel. Also wir erinnern uns, es waren irgendwie 3500 Hektar Fläche und 360 Meter Tiefe. Der Großteil von dem Material wurde entweder schon fürs Auffüllen von anderen Braunkohlelöchern benutzt oder als Braunkohle verbrannt oder genutzt, um die Sophienhöhe aufzuschütten, den kleinen Berghügel nebendran. Man hätte das natürlich auch anders machen können. Das ist vielleicht jetzt so der erste Aspekt, wo der Punkt Gerechtigkeit mit reinspielt. Der Beschluss, dass nach dem Tagebauende hier Restseen entstehen sollen, wurde in Hambach in den 70er Jahren gefällt, bei Garzweiler 1995. Da hat man in den Braunkohlenplan reingeschrieben, wenn die Löcher nicht mehr benutzt werden, sollen sie zu Restseen gemacht werden. Und dadurch wurde seitdem systematisch darauf hingearbeitet. RWE hat quasi in der gesamten Bewirtschaftung immer den Plan gehabt, wir machen da ja Seen drauf. Es wurde quasi jetzt schon so gearbeitet, dass eigentlich keine andere Option wirklich möglich ist oder keine Option übrig bleibt, weil so steht es ja auch in dem Vertrag drin. Ja, dann könnten wir sagen, okay, wir stabilisieren die Wände, damit die uns nicht abrutschen und machen da irgendwelchen Weinanbau zum Beispiel, sind ja dann übel wie so klassische Weinberge. Da haben wir halt leider, das habe ich euch hier eingezeichnet, trotzdem dieses Problem mit der Versauerung und auch mit dem Wasserdruck aus der falschen Richtung. Und natürlich ist die Wandfläche von diesen Tagebauern sehr groß. Das heißt, man bräuchte sehr viele Rüttelmaschinen, die sehr lange arbeiten, um die Wände richtig zu stabilisieren. Ob das wirklich möglich wäre, hat niemand durchgerechnet, auch wieder, weil es ja quasi systematisch gar nicht möglich gemacht wurde. Genau. Das heißt, ich hatte hier dieses Bild. Wir wollen am Ende, hier, es ist geplant, am Ende einen See entstehen zu lassen. Im Fall vom Hambachsee eben ungefähr 350 Meter tief. Der Garzweiler See ist ein bisschen weniger tief. Und um diesen See zu befüllen, wird Wasser aus dem Rhein genommen, das über eine Transportleitung zu den Tagebauern hingebracht wird. Die sind so drei Rohre, die beieinander liegen. Hier sieht man, wie die entlanglaufen soll. Auch zu der Transportleitung gibt es verschiedene Kritikpunkte. Da oben bei Dormagen ist dieses benannte Entnahmebauwerk, das direkt hinter dem Chemiepark liegt. Ganz unten links ist der Hambacher See. Ja. So, jetzt muss ich zum Punkt kommen. Genau. Da soll das Wasser herkommen. Hier steht nicht, wie lange die Befüllung dauern soll. Angeblich soll diese Befüllung 40 Jahre lang dauern. Ob das so kommt, weiß noch niemand so richtig. RWE sagt ja, ich sage nein. Warum, sehen wir gleich. Ein Punkt noch zwischendrin, wir haben das Thema Versauerung. Wer von den Lausitz-Braunkohleseen schon mal gehört hat, da gibt es ganz viel Versauerung. Da wird regelmäßig Kalk reingekippt, damit in den Seen überhaupt geschwommen werden kann. Hier ist es anders geplant. RWE packt schon jetzt alles versauerungsfähige Material einfach nach ganz unten ins Loch, macht da so eine Pufferschicht drauf, das ist das Orangene, was ich hier eingezeichnet habe, und deckt es dann ab, damit sich am Ende im See eine schön stabile Schichtung ergibt, wo ganz unten die besonders sauren Zonen sind und der oberste Bereich zur Freizeitnutzung möglich ist. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen übertrieben abgebildet, damit ihr versteht, genau. Dadurch, dass der See so tief ist, wird er höchstwahrscheinlich nur bei einem extrem dollen Sturm wirklich durcheinander gewirbelt. Das heißt, diese Schichten sind höchstwahrscheinlich wirklich sehr stabil am Ende. Das ist immerhin ein Vorteil, weil sonst schwimmt man da oben und bekommt irgendwie eine Säurewelle ab oder so. Das will man auch nicht. Genau. Ein Punkt, der vielleicht für das Thema Gerechtigkeit noch relevant wird, ist das Thema Wasserqualität, was vorhin angemerkt wurde. Das Wasser im Rhein. Im Rhein kommt sehr viel Abwasser an. Abwasser, das natürlich aufbereitet wurde. Das war früher anders. Mittlerweile wird das aufbereitet. Aber es gibt bestimmte Stoffe, die man aus dem Abwasser nicht rauskriegt nach aktuellem Stand und auch nicht weiß, wie man sie rauskriegen sollte. Zum Beispiel bestimmte Chemikalien, bestimmte Medikamentenrückstände oder auch Hormone, die aus unserem Urin quasi in das Abwasser kommen. Und die würden dann natürlich alle direkt so in dieses Loch reintransportiert. Ja. wie lang dauert die Befüllung eigentlich? Wir müssen uns ja vorstellen, da kommt dieses Wasser aus dem Rohr und dann scheint die Sonne da drauf, das heißt, ein Teil verdunstet. Meine These ist, je nachdem, wie der Pegel im Rhein sich verändert, wie viele trockene Sommer wir haben, kann es sein, dass im Sommer kein oder nur sehr wenig Wasser überhaupt aus dem Rhein entnommen werden kann, um die Löcher zu befüllen. Aber die Verdunstung ist gerade in solchen Jahren ja besonders stark. Das heißt, diese orange gestrichelte Linie wäre jetzt mal das, was rauskommt, nachdem es einen Sommer lang wenig geregnet hat und viel verdunstet ist. Wir haben ja auch relativ flaches Land. Das heißt, alles, was verdunstet, wird potenziell vom nächsten Wind auch woanders hingetragen und regnet sich nicht irgendwie vor Ort wieder ab. Ich habe das auch mal so ganz grob durchgerechnet, allein anhand von der Fläche von dem See. Der wird ja nach oben hin, also diese Trichterform heißt, oben hat man sehr viel Fläche und um dann einen Zentimeter mehr Höhe zu kriegen, braucht man super viel Volumen, um diese Fläche zu füllen. Und mehr Fläche heißt mehr Potenzial für Verdunstung. Deswegen habe ich hier mal durchgerechnet von ein paar Verdunstungswerten aus den letzten Jahren. Ihr müsst es nicht komplett verstehen. Der Punkt ist, diese beiden Linien, die orange und die gelbe, sind die Entwicklung von der Seeoberfläche. Das oben wäre eine konstante Befüllungsrate aus dem Rhein. Ich glaube, es könnte schwierig werden, das in 40 Jahren zu schaffen. So, das war jetzt ziemlich schnell, ziemlich viel. Hier noch ein Bild aus dem Tagebau. Aber das wäre jetzt die inhaltliche Einführung. Wir haben Zeit für ein paar Fragen. Ihr müsst ja am Ende auch drüber nachdenken können, was hieran gerecht oder ungerecht ist, weil das ist jetzt der Punkt, wo ihr quasi ins Spiel kommt. Das heißt, ihr könnt einmal hier rumgeben, am besten zu zweit oder zu dritt reinschauen. Und genau, habt ihr Fragen zum Thema Braunkohle, Restsee, Befüllung? Ja, ganz hinten.
Wenn ich das nicht verstanden habe, dann wird das abgepumpte Grundwasser ja auch dafür benutzt, die kleineren Flüsse, wie die Erft zum Beispiel, zu bewässern. Wenn das jetzt dann umgestellt wird, verändert sich dann in der Region praktisch die Oberflächen Wasser.
Das ist eine gute Frage. Genau, also bei der Erft weiß ich es nicht. Bei manchen Bächen ist es so, dass es die nicht unbedingt noch geben wird, nach aktuellen Planungen. Wenn sich BürgerInnen dafür einsetzen, dann vielleicht doch. Aber wenn man dann anschaut, ob es die quasi vor 200 Jahren gab, dann heißt es, das Gewässer gab es ja natürlicherweise gar nicht. Das gibt es ja nur wegen der Braunkohle. Also habt ihr gar kein Recht darauf, das weiterhin zu behalten oder so. Also die Argumentation habe ich auch schon gehört. Ich kann es dir nicht im Detail sagen. Das ist was, wo sich Leute, die hier vor Ort wohnen, deutlich besser auskennen als ich. Genau, aber eben, es gibt die Feuchtgebiete, die sollen auf jeden Fall weiter gespeist werden. Ja, hast du was dazu?
Ich war kurz anderthalb Wochen bei dem Wasserdialog vom Erbverband und da ist ganz klar gesagt worden, dass die Erft, wenn die Dünstung und Auffüllung auf jeden Fall sehr viel weniger Wasser führen wird und dass die Renaturierung dann auch nicht so schauen. Alles im
Hochland. Okay, ja.
Auch dazu, also bei der Spree ist es so, dass die Spree extrem viel Wasser verlieren wird, wenn der Kohleabbau auf dem Haus ist. Und jetzt in der Debatte ist, ob es eine Elbeüberleitung gibt, kann der Elbe die Spree durch Berlin weiter mit Wasser zu versorgen. Also auch so ein Wasserland lässt sich wahrscheinlich übertragen.
Genau, also bei der Spree ist halt vor allem auch das Problem, dass es ja in Brandenburg extrem wenig Niederschlag gibt. Das heißt, sehr wenig natürliches Wasser, was überhaupt im Fluss zur Verfügung steht. Hier sieht es mit dem Niederschlag ein bisschen besser aus als in Brandenburg. Ja?
Also ergänzend für euch, ich habe es so verstanden, wenn die Stabilität eines Restrohres hergestellt werden soll, dann muss auch die Zutun in einer gewissen Geschwindigkeit geschehen, also das heißt, ich weiß nicht, meine Zahl, dass 30% des Wächs das Luftschalen sind. Also es darf halt im Endeffekt nicht zu langsam geschehen, weil
genau.
Es auch Abrutschung gibt.
Genau, wir müssen quasi immer dafür sorgen, dass wir in dieser Situation sind und nicht in dieser. Also der Wasserstand im Loch muss auf jeden Fall immer über dem umliegenden Grundwasserstand sein. Ja, ich habe keine feste Zahl. Ich glaube, die hat niemand dazu. Wenn man es einfach brach liegen lassen würde, heißt das so von der Größenordnung her, dass es ein paar hundert Jahre dauern würde, bis das Wasser von alleine wieder ansteigt. Das ist auf jeden Fall zu lang. Genau, die Befüllung nach jetzigem Plan soll ja 40 Jahre dauern. Wobei der Großteil der Befüllung, des Füllstands, soll, glaube ich, schon nach 30 Jahren erreicht sein. Also wir haben dann ja nur noch diesen schmalen obersten Teil, der einfach extrem viel Volumen ist, aber gar nicht so viel Höhe abdeckt. Ja. Ja.
Ich möchte gerne eine Frage stellen zu den Hochschulen. Und zwar war ich auf einer Veranstaltung, bei der auch die Umweltdezernentin der Stadt Mönchengladbach anwesend war. Und sie sagte, dass der Vergleich mit der Lausitz nicht zulässig sei, weil in der Lausitz die Körnung des Sandes rund sei und hier sei der Sand kantig. Und deswegen sei die Gefahr von Hochschulen sehr viel geringer. Ich habe mich dann, erstmal zufrieden gegeben mit dieser Antwort, dachte aber dann darüber nach, dass ja diese Köln-Bonner Bucht vom Meer geformt worden ist, dass es da mit Sicherheit auch Schichten geben müsste, die runden Sand haben. Da wollte ich mal wissen, wie Sie dazu stehen.
Also, ich bin keine ausgebildete Geologin. Ja. Ich weiß leider nicht, welche Bodenschichten es hier gibt.
Ja.
Ich weiß allerdings, dass verschiedene Akteure hier vor Ort mir gesagt haben, dass es ein Risiko für Erdrutsche gibt. Also es kann sein, dass das Risiko hier geringer ist, wenn man die Böschungen richtig ordentlich gestaltet, mit einer Neigung, die nicht zu steil ist und so weiter. Aber es gibt hier auf jeden Fall nicht kein Risiko für Rutschungen. Also wenn man nichts tut, dann wird es hier definitiv das Potenzial geben, dass hier so ein ganzer Hang einfach sich verflüssigt. Es kann aber, also eben in der Lausitz war halt das Ding, dass an verschiedenen Seen trotz der Renaturierung und schon während Wasser drin war, es noch Erdrutsche gab. Und ich kann einfach jetzt nicht sagen, ob das hier ausgeschlossen werden kann oder nicht. Ich würde ehrlicherweise sagen, man kann sowas nie komplett ausschließen.
Es gab bei diesem Starkregenereignis an der A und ja auch hier an der R, im Tagebau Inden, Durchbruch, also da ist praktisch sehr tief von dem Starkregen in den Tagebau. Und es gab da auch da also als Dorf das Deckel Rutschstück. Das war aber, glaube ich, in der Kiesgrube.
Genau,
der
ja.
Genau. Das war ein Erf. Ja, genau. Das war in der Erf.
Genau, das war aber eine Kiesgrube, keine Braunkohlegrube.
Ja.
Aber dann war hinten ist auch der Kuhle gewesen. Das heißt, dass der Extremregen Ereignisse müssen wir noch der Kuhle helfen.
Ja, also die befüllen zwar das Loch auch, aber ich glaube, die sind mehr Risiko als Positivum. So,
Zur Renaturierung gibt es eigentlich dann eine Möglichkeit, oder gibt es Ideen, dass man das mit Fische besetzt zum Beispiel? Weil das Ding ist, wenn es 300 Meter tief ist, ich glaube, es gibt kein Süßwasserfisch, der was so tief unten lebt. Gibt es da Ideen oder Möglichkeiten, dass man es wenigstens dann dafür nutzen kann?
Ja, also es gibt verschiedene Vorschläge auch von den Umweltverbänden, wie man das Ufer gestalten soll, dass dort zum Beispiel mehr Forst- und Biotopflächen zur Verfügung gestellt werden sollen. Ob Fische reingesetzt werden sollen, weiß ich nicht. Das ist eine Frage, die aus Perspektive von den RWE-Akteuren jetzt noch keinen Sinn ergibt, weil es noch zu lange dauert. Aber unsere Vermutung aus dem Verein, mein Kollege ist Limnologe, also Wasserbiologe, der hat gemeint, dass höchstwahrscheinlich eine gewisse Diversität von ganz alleine kommen wird, wenn da zum Beispiel Vögel landen und irgendwie Fischeier mitbringen, wenn aus dem Rhein aus Versehen Fischeier mit eingesaugt und ins Tagebau noch gepumpt werden. Ich nehme aber auch an, sobald es soweit ist, dass irgendeine Form von Fischbesatz stattfinden wird, weil das ist ja auch an den existierenden Seen, die wir natürlicherweise haben. So. Okay. Ja.
Eine Frage, du hast gesagt, diese Schichten in den sehr tiefen Seen, die wälzen sich möglicherweise nur um bei einem extrem klaren Dichtboden. Jetzt gibt es aber ja hin und wieder mal extrem klare Böden.
Ja.
Ist das mit eingepreist und das sinkt dann einfach wieder ab? Oder?
Es würde wahrscheinlich wieder absinken. Ich kann dir nicht sagen, wie schnell. Und ich kann dir relativ sicher sagen, dass das aktuell kein Thema bei zum Beispiel RWEs, wenn ihre Außenkommunikation. Also da heißt es einfach, es gibt eine stabile Schichtung. Und man muss sich auch überlegen, so klar gibt es häufiger Stürme, aber im Bodensee ist das aktuell ein sehr akutes Problem, dass es eine stabile Schichtung gibt und dass es zu wenig Stürme gibt, die den See umwälzen. Und der Bodensee ist nicht so tief, wie dieser See hier sein wird. Und vor allem ist der Bodensee sehr viel flacher geformt. Ich habe es mal ausgerechnet, das Fläche-zu-Tiefe-Verhältnis ist sehr unterschiedlich. Dadurch, dass der See hier nochmal tiefer ist, weiß ich nicht, ob es irgendwie bei einem normalen Sturm überhaupt bis nach ganz unten eine Umwälzung geben würde, quasi. Aber im Bodensee haben wir eben das Problem, dass der früher alle 2 Jahre oder sowas umgewälzt wurde und dass das mittlerweile auch mal 5 Jahre in Folge nicht passiert ist. Und es wird ja ein Großteil von Württemberg mit dem Bodenseewasser versorgt, für die ist das dann ein ziemliches Problem. Genau, aber jetzt driften wir ab. Ich hätte gerne, dass ihr euch in kleinen Grüppchen zusammentut. Ich habe nicht gezählt, wie viele ihr seid, aber ich denke so 3 bis 4 Personen. Schaut links und rechts von euch und sucht diese Personen aus. Und einfach mal überlegt, jetzt habt ihr diese ganzen Infos gehört. Wir wollen jetzt über Gerechtigkeit reden. Also es geht uns jetzt nicht unbedingt um die Details von welche Fische dort leben werden, welche Bäume dort stehen werden, sondern was hat dieses ganze Thema mit Gerechtigkeit zu tun? Was fällt euch dazu ein? Ich gebe euch Karten und Stifte und ihr könnt einfach drauf losschreiben. Und ich gebe euch 10 Minuten Zeit, glaube ich, laut Plan.